Insofern hat man sich auch da in großer Ernsthaftigkeit mit auseinandergesetzt. Und dann gibt es Dinge, die kommen dann immer wieder und auch absehbar. Und dann muss man an dieser Stelle auch mal wieder daran erinnern, warum wir in Deutschland maßgeblich keine Vorratsdatenspeicherung haben. Wir haben in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung, weil sie vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof gescheitert ist, weil diese Gerichte gesagt haben, das ist ein unzulässiger Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Und es brauchte dann einen liberalen Justizminister, um eine Lösung zu finden, die Strafverfolgung genau in diesem Bereich verbessert. Und Sie wissen doch genau, dass Quick Freeze gerade vereinbart wurde, um entsprechende Dinge dann auch für ein Strafverfahren sichern zu können, die bei entsprechenden Anbietern gespeichert sind. Und deswegen tun Sie doch nicht so, wenn Sie einen Vorschlag hätten, von dem Sie ernsthaft glaubten, er hätte vor dem EuGH und dem Bundesverfassungsgericht Bestand. Ja, dann bringen Sie ihn ein. Ich bin sehr gespannt. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Christoph Spieß.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auch ich möchte mich bedanken, dass wir uns in einem Punkt sehr, sage ich mal, klar ausgesprochen haben, dass das Strafmaß, die Anpassung des Strafmaßes nach oben 2021 der richtige Weg war. Es wurden auch weitere Straftatbestände eingeführt 2021. Keiner weder hier noch in Berlin kritisiert, dass diese Punkte eingeführt wurden. Denken wir nur an die 6 Puppen in Form von Kindern. Da bin ich heilfroh, dass wir damals so eine Reform auf den Weg gebracht haben, auf Bundesebene, die so etwas unter Strafe stellt. Ich möchte aber auch noch darauf eingehen, auf den Vorschlag der CDU, dass die Fallgruppen definiert werden im Bundesgesetz. Da teile ich die Meinung der Vorredner vollumfänglich. Wir können nicht abschließend die Fallgruppen, insbesondere nehme ich die Fallgruppe raus für den ungewollten Besitz, wo es auch eine Normenkontrollklage schon gibt von einer Dame, die auf ihr Handy Bilder zugeschickt bekommen hat, die das automatisch von WhatsApp runtergeladen hat, die soll jetzt ein Jahr dafür verurteilt werden. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich in Ihrem Handy die automatische Download eingestellt haben bei WhatsApp oder auch anderen. Sie kriegen ein Bild zugeschickt. So etwas dann abschließend zu regeln in einem Bundesgesetz finde ich relativ schwierig. Da bin ich froh, dass wir die unabhängige Justiz haben, die solche Sachen dann einfach auch einstellen kann. Herr Schnieder, Sie sind darauf eingegangen, dass die Vorschläge zum Kinderschutz abgelehnt wurden, bis auf die eine Ausnahme im Hinblick auf die Ärzte. Das finde ich, sag ich mal, da möchte ich schon etwas dazu sagen. Wenn ich mich an März 2023 erinnere, haben Sie einen Vorschlag zur Speicherung eingebracht. Hier haben wir darüber diskutiert, aber der Vorschlag von Ihnen hatte eine Speicherfrist im Text von 6 Monaten, in Ihrer Pressemitteilung von 3 Monaten. Da hatte ich Ihnen schon dazu gesagt gehabt, dass das EuGH-Urteil immer darauf abzielt, dass es bis auf das absolut notwendige begrenzte Zeitraum eine Speicherfrist sein muss. Und deswegen haben wir aus sachlichen und fachlichen Gründen Ihre Vorschläge abgelehnt und nicht einfach, weil es von Ihnen gekommen ist. Und das möchte ich hier wirklich betonen, denn der Kinderschutz ist allen Fraktionen sehr wichtig. Vielen Dank.
Für die CDU-Fraktion Herr Abgeordneter Gordon Schnieder.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister, mit Verlaub, ich kenne das von anderen. Ja, wenn man so nichts mehr weiß, dann sind die letzten 16 Jahre schuld. Und die Angela ist schuld. Und wenn die ist schuld, ist die Julia schuld. Und alle sind schuld. Ich dachte, dass Sie sich auf diese Ebene nicht herabgeben. Denn eins ist doch klar, und das ist insbesondere der Widerstand der FDP gegen die temporäre Speicherung von ID-Adressen im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Der Europäische Gerichtshof hat ausdrücklich den zulässigen Rahmen dafür abgesteckt und Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Und die müssen wir endlich nutzen. Die entsprechende Initiative aus Hessen im Bundesrat begrüße ich sehr, zumal auch alle Praktiker ausdrücklich die Bedeutung einer Speicherung von IP-Adressen betonen. Und lieber Herr Kollege Fernes, das Quick-Freeze-Ergebnis ist ein reines Feigenblatt. Wenn Sie erst ermitteln müssen, sind die Daten noch schon lange nicht mehr da. Ein einfaches und leichtes Feigenblatt. Wir brauchen hier mehr. Wir brauchen mehr und dringend mehr Opferschutz statt Täterschutz. Wir brauchen diese Daten, denn es geht um die Aufklärung und Verhinderung schwerster Straftaten, Sexualdelikte, Mord und Totschlag und vor allem um den Schutz unserer Kinder. Notwendig ist jetzt praktisches Handeln für mehr Kinderschutz. Ich bitte die Landesregierung, die Sie tragenden Koalitionsfraktionen auf, setzen Sie sich im Bundesrat für eine rechtssichere Regelung für die Speicherung von IP-Adressen ein. Stärken Sie die Kinderschutzdienste flächendeckend. Bauen Sie die Cyberabwehr konsequent aus und gewährleisten Sie den Kinderschutz im Darknet. Und lassen Sie uns gemeinsam, und da trennen sich die Wege, Herr Kollege, wenn man unsere Anträge ablehnt und noch nicht mal in eine sachliche Ausschussberatung geht, lassen Sie uns gemeinsam ein Childhood-Haus als Pilotprojekt an der Uni Mainz schaffen. Und lassen Sie uns künftig bei Fragen und Lösungsvorschlägen zur unbedingt notwendigen Stärkung des Kinderschutzes uns gemeinsam auf den Weg machen. Wie Sie sagen, es geht nicht darum, wer den Vorschlag macht. Es geht darum, die Schwächsten besser vor physischer, psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt zu schützen. Das muss das Anliegen von uns allen sein. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr von Heusinger.
Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin. Lieber Herr Schnieder, wer ist schuld? In der öffentlichen Anhörung im Bundestag, im Rechtsausschuss, damals, als die Hochstufung zum Verbrechen beim 184b beschlossen wurde, haben alle Sachverständigen darauf hingewiesen, dass tat- und schuldangemessene Reaktionen mit dieser Hochstufung im Strafverfahren in Einzelfällen eben nicht mehr möglich waren. Genau deswegen hat die grüne Bundestagsfraktion und nur deswegen hat die grüne Bundestagsfraktion dieser Hochstufung nicht zugestimmt. Die CDU-Fraktion hat geschlossen dieser Hochstufung zugestimmt. Dann können Sie doch jetzt auch mal zugeben, dass das ein Fehler war. Tun Sie aber nicht. Stattdessen wollen Sie genau das jetzt im Bundestag wieder, was zu dieser Misslage geführt hat, nämlich Fallgruppen einführen. Und der Kollege Spieß hat es ja eben schon gesagt. Sie können 100 Fallgruppen einführen und dann kommt der 101, der 102, der 105. Fall im Strafrecht. So ist das eben im Strafrecht. Genau da sind Fallgruppen nicht richtig und genau deswegen wird nach unten hin die Korrektur gemacht, damit man tat- und schuldangemessene Reaktionen im Strafverfahren bringen kann. Und auf der anderen Seite nach oben der Strafrahmen, der erhöhte Strafrahmen, was vollkommen richtig war bei diesen ganz, ganz schlimmen Taten, eben belassen, damit eben auch scharf bestraft werden kann. Das ist genau die richtige Reaktion und deswegen ist auch genau die richtige Reaktion hier im Bundesrat. Das Zweite, was ich auch noch sagen muss zum Thema Kinderschutz, wir haben ja debattiert über das Childhood House und wir haben debattiert darüber, was alles getan wird in Rheinland-Pfalz. Ihr Vorschlag zu einem Childhood-Haus, wir haben hier in diesem Haus debattiert, ist eine Einzelmaßnahme. Wir machen ganz, ganz viel. Wir machen ganz, ganz viel für Kinder. Wir stellen es auch nicht nur dar, dass nichts gemacht würde. Es gibt eine breite Palette der Landesregierung zum Kinderschutz und die ist gut und deswegen helfen uns einzelne Maßnahmen hier nicht weiter. Und der letzte Punkt, da möchte ich nur kurz darauf eingehen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Ich will dem Kollegen Fairness hier absolut recht geben. Lassen Sie uns doch jetzt mal abwarten, was Quick Freeze bringt. Und nicht immer die Platte, die Schallplatte, Vorratsdatenspeicherung wiederholen und wiederholen und wiederholen. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Paul.
Ja, sehr verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Das ist eine Diskussion, die uns noch weiter begleiten wird. Freiheit und Sicherheit in Einklang zu bringen, das ist schwierig, das ist immer spannungsgeladen und bei diesem Thema insbesondere. Wir lehnen die Vorratsdatenspeicherung ab. Sie ist meines Erachtens in weiten Teilen übergriffig und ich glaube nicht, dass ein Direktor zu... Ja, die Vorratsdatenspeicherung halte ich für... Sie ist ja im Prinzip Anlass, Sie wird ja im Prinzip Anlass ohne konkreten Anlass und ohne konkreten Verdacht gemacht. Und das geht uns eben als Partei der Freiheit im Netz zu weit. Wir begrüßen allerdings die Strafverschärfung auf dem auf dem Feld der Kinderpornografie 2021, das begrüßen wir auch, aber das geht hier an dieser Stelle meines Erachtens zu weit. Und das ist meines Erachtens unanständig, das sozusagen hier im Prinzip einem dann vorzuwerfen, wir wollten eine Liberalisierung der Gesetzgebung oder sozusagen eine Lockerung. Das wollen wir gerade nicht. Wir haben ja eben auch noch mal gesagt, dass wir eben die Änderungen, die jetzt auf der Bundesebene vollzogen worden sind, nicht so, dass wir da auch eben Gefahren sehen. Wir müssen von spezialisierten Anwälten ausgehen, die sich eben diese Straftäter teilweise auch leisten können und die nach Schlupflöchern suchen. Und da müssen wir eben feststellen, dass eben die Herabstufung in Richtung Vergehen vielleicht auch eben da Möglichkeiten für Straftäter eröffnet, besser wegzukommen. Aber ich will noch auf ein anderes Thema zurückkommen. Eine halbe Minute habe ich noch. Der damalige Abgeordnete Johannes Gerster von der CDU hat sich damals 2019 schon mit der sogenannten Loverboy- und Grooming-Masche beschäftigt. Das heißt also, dass gewisse Gruppen an minderjährige Mädchen herantreten, sie zur Prostitution zwingen oder vergewaltigen. Das ist mittlerweile ein Massenphänomen geworden. Ein Massenphänomen ist das geworden, und zwar in Großbritannien. Und das wird dadurch, letzter Satz, das wird dadurch verschärft, dass natürlich die virtuellen Möglichkeiten gestiegen sind. Das ist so eine soziale Aufgabe, ein soziales Problem, das wir auch in diesem Zusammenhang Kinderpornografie in den Blick nehmen müssen. Vielen Dank.
Für die Fraktion der Freien Wähler spricht der Abgeordnete Stefan Wiefelscheid.
Ja, inhaltlich ist praktisch alles ausgetragen zwischen den Fraktionen, bringt auch wenig, sage ich jetzt mal, sich über die Debatte Gedanken zu machen, die auf anderer Ebene zu führen ist. Aber ich glaube, das Wichtigste war eigentlich, was Herr Mertin nämlich eben sagte. Das ging nämlich unter in der Debatte. Mit dieser Änderung tun wir was Gutes für unsere Beamtinnen und Beamten in unserem Land. Und darum geht es nämlich im Kern, dass die davor geschützt werden, dass sie reinstolpern in irgendwelche Verfahren und dann Akten eröffnet werden. Ich weiß nicht, wie viel das Pech hatten. Die Lehrerin Westerwald kennen wir. Ich weiß das nicht, die Zahl, ob es noch mehr gab. Ich hoffe dann nur, dass das jetzt schnell dann kommt und diese Akten dann auch im Interesse der Belegschaft von Rheinland-Pfalz geschlossen wird. Und dieses Signal, glaube ich, ist ein gutes, was für die Belegschaft für Rheinland-Pfalz ausgeht, weil es auch von dieser Regierung, von Herbert Mertin ausging, die Veränderung herbeizuführen.
Damit ist die aktuelle Debatte beendet. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13, Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz, Änderung des Artikels 113. Der Gesetzentwurf der Landesregierung war die Drucksache 18-9283 und wir befinden uns in der dritten Beratung. Gemäß der Absprache der Fraktionen findet die Behandlung ohne Aussprache statt. Die Abstimmung über den Gesetzentwurf heute in dritter Beratung mit der Schlussabstimmung. Ich möchte noch feststellen, gemäß Artikel 129 Absatz 1 der Landesverfassung für Verfassungsänderungen erforderliche Mehrheit ist die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder erforderlich. Und wenn Sie der Gesetzesänderung zustimmen können, möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Vielen Dank. Damit hat der Gesetzentwurf der Landesregierung, die Drucksache 18-9283, in der Schlussabstimmung für die Verfassungsänderung erforderliche Mehrheiten erreicht. Damit ist das verfassungsändernde Gesetz zustande gekommen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14 in verbundener Beratung. Und ich führe jetzt aus, die Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahr 2022, Antrag der Landesregierung, Drucksache 18-8362, die Entlastung des Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2022, Antrag des Rechnungshofs, Drucksache 18-8363, Tagesordnungspunkt 16, der Jahresbericht 2024, Unterrichtung durch den Rechnungshof, die Drucksache 18-8800, der Tagesordnungspunkt 17, Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 2024 des Rechnungshofs, genannte Drucksache sowie Ergänzung des Schlussberichts der Landesregierung im Entlastungsverfahren für die Haushaltsjahre 2021, die Drucksache 18-8603 mit der Drucksache 18-9553. Gemäß der Absprache im Ältestenrat findet die Behandlung ohne Aussprache statt. Und der Beschlussvorschlag lautet: Überweisungsvorschlag in den Haushalts- und Finanzausschuss zur Beratung durch die Rechnungsprüfungskommission. Meine Damen und Herren, erhebt sich dagegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Und damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Tagesordnungspunkt 18, Bericht des Petitionsausschusses gemeinsam gemäß § 114 und der Jahresbericht 2023, die Unterrichtung durch die Bürgerbeauftragte, die Drucksache 19/9137. Auch hier werden die Tagesordnungspunkte 18a und b gemeinsam aufgerufen und beraten. Wir schlagen vor, dem Petitionsausschussvorsitzenden Heiner Illing zuerst das Wort zu geben. Bitte schön, Herr Abgeordneter Illing.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Tagen dürften wir auf ein wirklich außergewöhnliches Jubiläum zurückblicken. 50 Jahre Bürgerbeauftragte in Rheinland-Pfalz. In der Tat eine Erfolgsgeschichte. Leider findet diese Erfolgsgeschichte nicht in allen Bundesländern statt. Unser Petitionswesen steht für Bürgernähe, Transparenz und niederschwelliges Angebot. Petitionen sind wichtige Mittel zum Austausch zwischen Parlament sowie Bürgerinnen und Bürgern. Wie wichtig dies ist und wie wir dies umsetzen, möchte ich mit einigen Zahlen untermauern. Im Jahre 2025 tagte der Petitionsausschuss insgesamt 6-mal in Präsenz. Dabei beschäftigten wir uns mit 2.226 Neueingaben, wovon 288 unzulässig waren. Unzulässig sind Eingaben, wenn zum Beispiel ein Gerichtsverfahren zur Eingabe anhängig ist oder kein konkretes Anliegen vorliegt. 1.882 zulässige Eingaben fanden in dieser Zeit ihre Erledigung. Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir stets bemüht sind, die Eingaben schnellstmöglich zu erledigen. Hierbei ist es unser Ziel, diesen in einem Zeitraum von 4 bis 6 Wochen zu erledigen, was uns auch in den meisten Fällen gelingt. Wir haben es hier oft mit Petitionen zu tun, bei denen bereits ein Telefonat zur Erledigung beiträgt. Es gibt aber auch Petitionen, die sich über Monate und manchmal Jahre hinziehen. Aber dies sind meist Eingaben, bei denen sich der Petent mit einer rechtlich eindeutigen Situation nicht zufrieden gibt und mit immer wieder neuen Ansatzpunkten das Thema am Kochen hält. Schwerpunktthemen bei Einzeleingaben waren Justizvollzug mit 359 Eingaben, Bildung und Kultur mit 275 Neueingaben, Gesundheit und Soziales sowie Ordnungsverwaltung und Verkehrsrecht mit jeweils 207 Neueingaben. Die Eingabe einer Petition ist oftmals die letzte Hoffnung von Bürgerinnen und Bürgern im Ringen mit Behörden und Verwaltungen. Aber um den Zugang möglichst niedrigschwellig zu halten, geht unsere Bürgerbeauftragte auch vor Ort. Von den insgesamt 24 durchgeführten Sprechtagen fanden 2 am Dienstsitz in Mainz und 3 in den Justizvollzugsanstalten Trier, Koblenz und Diez statt. 19 Sprechtage waren in Stadt- und Kreisverwaltungen quer über das Land verteilt. Hierbei haben insgesamt 190 Bürgerinnen und Bürger von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihr Anliegen der Bürgerbeauftragten und Beauftragten für die Landespolizei persönlich vorzutragen. Aber wir beschäftigen uns nicht nur mit den kleinen und großen Problemen der Bürgerinnen und Bürger, sondern unsere Landsleute haben auch die Möglichkeit, unmittelbar Gesetzesänderungen oder Eingaben vorzuschlagen. Dies schlägt sich in den Legislativeingaben nieder. Zu Beginn des Jahres 2023 hatten wir 22 offene Vorgänge. Hinzu kamen in 2023 104 Neueingänge. Davon waren 11 öffentliche Legislativeingaben. Die Erledigungen fanden 115 Eingaben sowie eine Massenpetition. Zum 31. Dezember 2023 hatten wir noch 36 offene Legislativeingaben, wovon 20 bereits ihren Weg auf die Tagesordnung der 14. Sitzung am 23.01.2024 fanden. Hierbei hatten wir folgende Schwerpunktthemen. Wir hatten 18 Eingaben im Zusammenhang mit Bildung, Schule oder Studium, 9 Eingaben im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 6 Eingaben im Zusammenhang mit dem Landesjustizvollzugsgesetz bzw. dem Landessicherungsverfahrensvollzugsgesetz, 4 Eingaben im Zusammenhang mit dem Landesbeamtengesetz, dem Landesbeamtenversorgungsgesetz und der Beihilfe, 4 Eingaben im Zusammenhang mit Änderungen des Kommunalabgabengesetzes, 4 Eingaben im Zusammenhang mit dem Maßregelvollzugsgesetz, 3 im Zusammenhang mit Änderungen im ÖPNV, ebenfalls 3 im Zusammenhang mit Polizeidienst bzw. POG, 2 Eingaben zur Landesbauordnung, 2 Eingaben zur Änderung des Landesgesetzes zum Schutz der Sonn- und Feiertage, ebenso 2 Eingaben im Zusammenhang mit dem Landestransparenzgesetz und 2 zur Änderung der Gemeindeordnung. Hinzu kamen 42 Einzeleingaben zu unterschiedlichsten Anliegen. Wir hatten keine zurückgezogene Legislativeingabe sowie eine unzulässige Legislativeingabe und 2 Abgaben an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Arbeit findet mit wenigen Ausnahmen nicht öffentlich statt, was aber in keinster Weise von Nachteil ist. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Ausschuss für die offene und kollegiale Zusammenarbeit bedanken. Ein besonderes Dankeschön aber an unsere Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund und ihren Stellvertreter Hermann Linn, die zusammen mit ihrem Büro einen einzigartigen und extrem wichtigen Job für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Demokratie mit Herzblut erledigen. Und last but not least, vielen Dank der Landtagsverwaltung und den Ministerien für die Zuarbeit bei den Legislativeingaben. Ich danke Ihnen.
Wir kommen zum ersten Redner in der Debatte, SPD-Fraktion, Herr Abgeordneter Markus Kopfreiter.
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich und ich will auch mal was Positives in den Landtagsdebatten bringen, dass wir heute den Bericht der Bürgerbeauftragten besprechen und vor allem würdigen. Ich denke, der Kollege Illing hat es gesagt, es gibt es nicht in jedem Bundesland und es ist eine durchaus positive Einrichtung für unser Bundesland. Ich möchte aber den Anlass nutzen, um der Bürgerbeauftragten und ihrem Team ganz tiefen Dank auszusprechen. Sie sind wahrhaftig ein Fels in der Brandung für viele Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslands. Ein wichtiger Pfeiler der Demokratie in Rheinland-Pfalz. Ja, hat auch was damit zu tun. Ja, ich weiß, aber ich wollte es ja positiv ausdrücken. Gerne nutze ich die Möglichkeit der Bürgerbeauftragten für die stets gute, das will ich betonen, und vertrauensvolle Arbeit zu danken. Die Arbeit der Bürgerbeauftragten ist von unschätzbarem Wert. In Zeiten, in der viele Menschen von Unsicherheit und Zweifeln geplagt sind, bietet die Bürgerbeauftragte eine verlässliche Anlaufstelle. Sie steht den Menschen zur Seite, hört ihnen zu, hilft dabei, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Die Bürgerbeauftragte und ihr Team leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur Stärkung, das will ich betonen, in das Vertrauen unserer demokratischen Institutionen. Wie der Kollege Illing schon erwähnt hat, wurden im letzten Jahr 2.226 Eingaben bearbeitet. Es gab Eingaben von Strafgefangenen, gibt es sehr viele, Petitionen im Bereich der Ordnungsbehörden, der Polizei, bei Baugenehmigungen, im Denkmalschutz, Umweltbereich, im Bereich der Steuern, Abgaben, natürlich, was uns auch immer alle betrifft, im Bereich der kommunalen Angelegenheiten im sozialen Gesundheitsbereich und im Bereich, auch immer interessant, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich kann hier nicht auf alle Bereiche eingehen, aber auf eins, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich eingehen, auf den Fachkräftemangel. Er wird im Bericht auch noch mal ausdrücklich erwähnt. Der Fachkräftemangel betrifft nahezu alle Bereiche unseres öffentlichen und privaten Lebens. Ich denke, jeder Abgeordnete hier hat regelmäßig Gespräche mit Behördenleitern, mit Unternehmen, dass es an Fachkräften mangelt. Und dieser kommt in unseren Behörden direkt durch verlängerte Bearbeitungszeiten bei den Bürgerinnen und Bürgern an, was auch immer wieder zu Verdruss führt und was auch dem Bericht 2023 zu entnehmen ist. Dies führt in einer immer komplexeren Welt zu weniger Vertrauen in die Institutionen. Diese zusätzlichen Unsicherheiten, die durch zahlreiche Krisen und Konflikte verstärkt werden, beschaffen und belasten unsere Gesellschaft zusätzlich. Leider ist die Digitalisierung in unseren Institutionen noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir die Entlastungen spüren. Aber eins können wir doch feststellen, in anderen Bereichen ist die Digitalisierung sehr weit fortgeschritten. Das betrifft doch den Bereich neue Medien, Social Media. Die schnelle Verbreitung von Informationen, aber leider auch von Desinformationen, führt bei vielen Menschen zu Überforderungen. Und ich stelle dabei fest, dass durch den